Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus.
Juble laut, du Volk von Zion! Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Und auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und von Euphrat bis zu den Enden der Erde erstrecken. Weil ich einen Bund mit euch geschlossen habe, der mit Blut besiegelt ist, befreie ich eure Gefangenen aus der wasserlosen Zisterne. Kommt zurück in die befestigte Stadt, ihr Gefangenen, denn noch besteht Hoffnung. Heute verheiße ich, dass ich euch doppelten Ersatz geben werde.
Ja, Weihnachten und seine Traditionen, das ist ja was Schönes. Meine Tochter hat mich neulich, also gerade letzte Woche, gefragt, wie denn unsere Weihnachtstraditionen zustande gekommen sind. Und zwar studiert sie jetzt in Liebenzell Theologie, soziale Arbeit, und sie ist befreundet mit einem jungen Theologen in Heidelberg, und er hat sie gefragt, was denn ihr Ideal Weihnachten wäre, und dann hat sie ihm so beschrieben, die Rituale und Traditionen, die sie am liebsten hätte, und da sagte er so, du hast doch gerade einfach nur beschrieben, wie ihr zu Hause Weihnachten feiert. Und dann hat sie gesagt, oh, stimmt. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, warum feiern wir eigentlich so, wie wir feiern? Warum machen wir das alles so? Hast du das so von deinen Eltern gelernt? Und dann habe ich ihr erzählt, wie ich zu Hause Weihnachten gefeiert habe. Ich weiß nicht, das kennt ihr nicht mehr. Der Steffen kennt's noch. Wir haben mit ihm vorher gesprochen. Posaunenchörler wissen Bescheid. Also, mein Weihnachten hat eigentlich nur nachts stattgefunden. Denn tagsüber waren wir nur unterwegs. Das ging vom dritten Advent schon los, und vierter Advent, Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Wir waren überall in 1000 Gottesdiensten, überall haben wir Trompete gespielt. Wir haben auf den Plätzen gespielt, in den Krankenhäusern, bei den so. Und nachts haben wir dann die Spiele ausgepackt, haben nachts durchgespielt, 2 Stunden geschlafen und dann wieder den ganzen Tag Posaune gespielt, überall. So war unser Weihnachten. Und als ich das so meiner Tochter erzählt habe im Schnelldurchgang, dann hat sie gesagt, oh ne, das ist ja schrecklich. Zum Glück habt ihr das abgeschafft. Das wäre ein schlimmes Weihnachten. Ja gut, mein Vater war Posaunenchorleiter und Chorleiter und ich habe in beiden die Ehre gehabt, mitmachen zu dürfen. Deswegen waren wir immer abwechselnd das eine oder das andere dran in allen Gottesdiensten. Das ist auch schön, doch mal über die Weihnachtsfeiertage 5 Gottesdienste, das wäre doch was, oder? Ja, das sind wir alles nicht mehr gewöhnt, oder? Ja, ich vermisse es auch nicht, ich gebe es zu. Okay. Aber es ist doch schon interessant, Adventszeit, ich habe zum Steffen gerade vorher gesagt, das ist das erste Mal, dass ich Weihnachtslieder singe eigentlich. In den Gemeinden, wo ich jetzt unterwegs war, haben wir kein einziges Weihnachtslied, keine Adventslieder, nichts gesungen. Jetzt haben wir 4. Advent. Ich singe zum ersten Mal Weihnachtslieder, auch wenn ich die Hälfte nicht gekannt habe. Trotzdem waren es Weihnachtslieder, auf jeden Fall. Und das zeigt auch etwas von unserem, wie das Pendel natürlich in eine Richtung schlägt, die so ein bisschen antitraditionalistisch, antiritual ist. Man möchte alles neu erfinden und nicht normal es so machen, wie man es immer schon gemacht hat. Wobei unter den ganz Jungen bildet sich gerade auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, so eine liturgische, neue liturgische Ära heraus, die Jungtheologen, die uns erreichen. Ihr seid ja gesegnet mit einem davon. Die graben wieder Sachen aus, die wusste man gar nicht mehr, dass es die noch gibt. Auf jeden Fall. Und da ist er nicht allein, sondern es sind viele unserer neuen Pastoren, die wieder auf, sagen wir mal, da wieder was hervorholen, was vielleicht die Generation vorher mit Mühe abgestreift hat, ohne das jetzt werten zu wollen. Sondern das hat ja auch alles seinen Grund, warum das so ist. Wie gestaltet ihr eure Adventszeit, eure Weihnachtszeit? Heute ist 4. Advent. Was habt ihr alles schon so erlebt miteinander? Kerzen, bestimmt, Adventskranz. Wir versuchen uns einmal am Tag Zeit zu nehmen, mit den Kindern Adventslieder zu singen und Geschichten, die Geschichte vorzulesen. Vielleicht habt ihr euch auch rumgetrieben in irgendwelchen Konsumtempeln, habt kräftig eingekauft, aber wahrscheinlich seid ihr eher vom Bildschirm gehockt, die Jüngeren zumindest, und haben geshoppt. Black Friday war ja der Anfang und dann ging's los. Man konnte die ganze Zeit irgendwelche Schnäppchen machen. Schöner kann man ja nicht feiern. Stellt euch vor, ihr hättet Geburtstag. Ihr würdet einen Haufen Leute einladen, hier alle kommen zu eurem Geburtstag. Es gibt eine Feierstunde. Irgendjemand hält eine längere Rede. Es würden noch vielleicht 2, 3 Lieder geschmettert für euch. Und den Rest des Abends würden alle Leute sich nur mit sich selber beschäftigen. Sie beschenken sich gegenseitig, sie essen gut, sie feiern und lassen sich's einfach gut gehen. Und dich hätten sie so abgehakt auf einer To-Do-Liste. Du warst ja in der Feierstunde schon vorgekommen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir feiern so Weihnachten, den Geburtstag von Jesus, oder? Wir haken ihn ab, Heiligabend, Gottesdienst. Ich kenne das ja, ich war ja 20 Jahre Pastor. Ich kenne das ja. Das ist der einzige Gottesdienst, wo ich mich wirklich nicht auslassen konnte. Ich predige ja gerne lang und ausführlich. Aber da musste ich ganz schnell, weil die Kinder müssen alle ganz schnell heim. Die müssen alle ganz schnell heim. Die Gans im Ofen verbrennt sonst oder keine Ahnung, was da passiert. Der Weihnachtsbaum fackelt ab oder so. Auf jeden Fall, da musste man eine Stunde maximal Gottesdienst und dann müssen alle ganz schnell heim. Pflichtprogramm abgehakt, Geburtstagskind darf sich freuen, eine schöne Feierstunde gehabt zu haben. Jetzt feiern wir ohne ihn. Was ist das für ein Geburtstagskind, für das wir feiern? Heute in dem Bibeltext, den wir schon gehört haben, in Zacharja Kapitel 9, wird dieses Geburtstagskind eingeführt, prophetisch. Jahrhunderte, 500 Jahre bevor es tatsächlich auf die Welt kommt, wird er als ein König angekündigt, der kommen soll. In der Zeit von Herrn Jesus, als er dann tatsächlich kam, gab es ja viele Könige oder vor allem auch Königinnen, die angekündigt waren zu kommen. Wir haben im asiatischen Bereich die Kybele, wir haben bei den Griechen die Artemis, wir haben bei den Römern die Diana, die sozusagen so Himmelsköniginnen waren, auf die man gewartet hat. Und manche Reste von diesem Heidentum haben sich ja im Katholizismus festgebissen, heute Maria als die Himmelskönigin, die irgendwie noch Heilsvermittlerin ist, so. Wir haben heute neue Könige oder Königinnen, die sich anbieten, Mutter Gaia oder das Klima oder vielleicht auch wahlweise Donald Trump oder irgendjemand, der sagt, dass wir erlöst werden könnten, wenn wir nur kräftig für ihn werben würden oder ihm nachfolgen würden. Der König, der hier beschrieben wird in Zacharja 9, ist ein ganz anderer König. Ein ganz anderer König als die anderen Könige, die sich anbieten. Und auch ganz anders, als vielleicht das die Erwartung war bei seinem Volk, was sie gerne für den König hätten haben wollen. Zacharja schreibt 500 Jahre vor Christus, ein bisschen mehr vor Christus, in eine Zeit hinein, als das babylonische Exil sich seinem Ende zugeneigt hat und einige schon zurück waren und Israel wieder dabei war, seinen Tempel aufzubauen. Die politische Situation ist super instabil, die Monarchie funktioniert noch nicht richtig, das Königstum ist irgendwie nicht unabhängig. Und es war so diese Hoffnung auf diesen Messias, diesen Retter, diesen König, ein König, der kommt und sie endlich in die Freiheit führt. Endlich würden sie wieder als nationale Einheit hergestellt werden. Und dieser König würde sie anführen und sie zu ruhmreichem Sieg, von Sieg zu Sieg führen. Das ist so die Idee, die ist. Und deswegen hat sich das immer wieder in so einer messianischen Erwartung im Alten Testament eben wieder gespiegelt, dass man erwartet hat, dass Gott eben seine Herrschaft durch einen König in Israel ausüben würde. Der König, der sich von den Feinden befreit, der endlich gerecht ist, Gerechtigkeit bringt. Und dieses Bild greift Zacharja auf, diese Hoffnung greift Zacharja auf und führt so einen König ein, der dann doch aber irgendwie auch ganz anders ist, als vielleicht Israel ihn erwartet hat. Wir haben diese Verse hier vorne stehen. Ich lese mal die ersten Verse, die Verse 1 bis 8 noch in Zacharja 9, um zu verstehen, wo wir herkommen eigentlich mit unserem Bibeltext. Die Botschaft des Herrn lastet auf dem Land Hatrach und sie lässt sich auf Damaskus nieder, denn die Augen des Herrn ruhen auf der Menschheit und auf allen Stämmen Israels und auch auf Hamat, das bei Damaskus liegt, und auf Tyrus und Sidon, sie sind doch so weise. Tyrus hat seine Befestigungsmauern ausgebaut und Silber und Gold aufgehäuft wie Staub auf der Straße. Doch der Herr wird Tyrus erobern, seine Reichtümer ins Meer werfen. Tyrus selbst wird niedergebrannt werden. Aschkelon wird es sehen und große Angst bekommen. Gaza wird vor Angst heftig zittern und Ekron ebenfalls, denn seine Hoffnung hat sich zerschlagen. Der König soll aus Gaza verschwinden und Aschkelon wird unbewohnt sein. In Aschdod lassen sich Fremde nieder. Auf diese Weise mache ich dem Hochmut der Philister ein Ende. Ich werde das blutige Fleisch aus ihrem Mund reißen und die abscheuliche Nahrung zwischen ihren Zähnen entfernen. Doch die überlebenden Philister werden unserem Gott gehören und als neues Geschlecht in Juda aufgenommen werden. Die Philister von Ekron werden sich meinem Volk anschließen, so wie es einst die Jebusiter taten. Ich selbst werde vor meinem Tempel Wache halten und ihn vor einfallenden Armeen schützen. Nie mehr wird ein fremder Unterdrücker das Land meines Volkes überrennen, denn ich bewache es jetzt mit meinen eigenen Augen. Also manche der Städte, die kennen wir ja heute wieder, ne? In dem ganzen Israel-Konflikt, den wir gerade haben. Und hier kündigt Sachaja etwas an aus der Zeit damals, wo sie all diese großen Völker um sie her so stark waren und gegen sie waren. Heute ist es ja eher so, dass Israel die Regionalmacht ist. Sie sind eher die stärksten militärisch in der ganzen Gegend. Keiner kann es militärisch wirklich mit ihnen aufnehmen, deswegen die vielen Partisanenkriege. Also die Zeit, von der er hier redet, die hatte damals, war damals typisch. Sie waren schwach, ungeschützt und jeder konnte auf ihnen rumtrampeln. Und doch blickt dieses prophetische Bild natürlich noch weit in die Zukunft und liegt auch noch vor uns in der Ankündigung des Friedensreichs. Auch da muss eine Zeit kommen, wo Israel nicht so wie heute stark ist. Beste Flugarmee, Lufthoheit in der ganzen Gegend, Atommacht wahrscheinlich und so weiter, sondern wo sie machtlos und kraftlos und ohne Schutz ist, damit der König kommen kann. Und dann interessant auch, wie Gaza hier beschrieben wird und die Philister. Palästina oder Palästinenser ist ja von diesem Wort Philister abgeleitet, auch wenn die Völker genetisch wahrscheinlich nicht das gleiche sind. Die Palästinenser sind ein Mischvolk von keine Ahnung was, so wie in Israel halt auch. Und interessant, wie das auch hier beschrieben wird, wie Gott Gericht übt über diese Völker und ihre Kraft zerschlägt. Aber er richtet sie nicht nur hin, sondern er richtet sie nämlich auch her, indem er sie assimilieren lässt mit seinem Volk und Israel zu einem Mischvolk wird aus Juden und Philistern, anderen, aus Juden und Palästinensern, sage ich jetzt mal, und Völkern, die sie umgeben. Gott wird das herrichten, dass sich nach einer schweren Kriegszeit die vereinigen werden. Der ganze Text ist relativ schwer zu verstehen, weil das Hebräische, in dem er geschrieben ist, auch furchtbar schwierig ist. Fast jeder Satz hat ein, zwei Wörter, die nur ein einziges Mal in der ganzen Bibel vorkommen und man überlegen muss, was die eigentlich bedeuten. Aber die Struktur, also die Spur ist ungefähr klar, um die es geht. Und diese ganze Gerichtsworte hier, die gipfeln also in unserem Text von heute. In unserem Text, Sachaja 9. Und jetzt lese ich nochmal diesen Vers 9. Jubel laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Also, Herrschaftsworte und gleichzeitig so ganz anders dieser König, wie er kommt. Wir haben hier den Begriff Zion. Zion ist ein Platzhalter für Jerusalem. Es ist ein poetischer Ausdruck, mit dem Gott eben die Zugehörigkeit Jerusalems zu ihm beschreibt. Und er sagt es, jubelt Zion, also jubelt Jerusalem, weil der König kommt, den, auf den ihr wartet, der Messias, den ihr schon immer erwartet, dass er euch befreien soll von den Feinden, der kommt tatsächlich. Und er leitet es ein, Luther übersetzt es so schön mit, siehe, dein König kommt zu dir, aber hier, Neues Leben Bibel, seht, euer König, und das meint es auch, schau mal her, guck dir nicht die weltpolitische Lage an. Wer gewinnt jetzt in Amerika die Wahl, wer Ukraine, und sind wir vor dem Dritten Weltkrieg und bla blub. Schau doch mal hierher, dein König kommt zu dir. Die Israeliten hätten auch überall hingucken können. Die Musik spielte nämlich wo ganz anders weltpolitisch, in Babylon, aber nicht bei ihnen. Und Gott sagt zu diesem Volk am Rande der damaligen Welt, irgendwie, wo alles kaputt war, schau doch mal her, zu dir kommt der eigentliche König. Ich habe mich da so ertappt gefühlt, weil ich bin ja treuer Spotify-Hörer. Ich weiß nicht, ob ihr Spotify benutzt, also sozusagen das Radio der jüngeren Generation, wenn man so will. Und da gibt es immer am Ende des Jahres eine Zusammenfassung, algorithmusgestützt, was man am meisten gehört hat. Dann kann man sich's auswerten lassen. Und ich habe am Ende gemerkt, dass das meiste, was ich gehört habe, Weltpolitik war. Und dann habe ich nur gedacht, wie dumm. So viel Weltpolitik. Das hat irgendwie mit Corona angefangen und unsere Regierung, die ein bisschen rumgesponnen hat. Und dann habe ich angefangen, so viel mich mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Und dieses Jahr habe ich gedacht, am Ende ist es eigentlich dumm, so viel sich mit der Weltpolitik zu beschäftigen. Denn der eigentliche König, der kommt zu mir, der regiert nicht in New York, nicht in Peking, nicht in Moskau. Der eigentliche König ist der Kommende. Die Herrscher dieser Welt gehen, unser König kommt. Ja, so weit bin ich noch nicht, aber Amen ist trotzdem gut. Oder? Dazu. Ja gut, wir sind ja keine Pfingstler, sonst hätte ich gerufen, kriege ich einen Amen dazu. Gell? Auf jeden Fall. Das Schöne hier ist, dass der König eben nicht nur einfach kommt, so nach dem Motto, habt das mitgekriegt, es kommt ein neuer König, ein neuer Herrscher auf, endlich make America great again und so. So irgendwo, sondern er kommt zu dir, zu mir, ganz persönlich. Hineingerufen in ein Volk, was zertreten war, was überhaupt gar keine politische Option mehr hatte, was eigentlich keine Chance mehr hatte. Weltpolitisch war ihre Größe schon lang vorbei. Das war schon 400 Jahre rum, wo König Salomo regiert hatte, wo sie wirklich weltreich waren. Vorbei, aus, nie wieder gibt's eine politische Zukunft wahrscheinlich. Und da kommt dieser König zu ihnen, zu dieser Randgruppe, die auch noch religiös unterdrückt ist. So vieles vielleicht auch ähnlich für das, was viele Christen erleben, wo wir auch jetzt mehr und mehr hineinkommen in so ein postsäkulares Zeitalter, wo wir an den Rand gedrängt werden. Wir merken es nicht nur, dass nicht mal mehr die Hälfte der deutschen Mitglieder einer Kirche sind, sondern die, die wirklich Herzenschristen sind, sind ja so verschwindend gering und so an den Rand gedrängt und werden so von vielen Seiten. Und es wird nicht besser die nächsten Jahre, vermutlich. Zu diesen kommt der König, dein König. Der König der ganzen Welt. Und die Überraschung, die da drin liegt, ist nicht nur, dass er zu den Losern kommt, die am Ende sind, sondern dass er auf eine Art und Weise kommt, wie man es eigentlich nicht erwartet hatte. Müsst ihr euch das vorstellen? Jerusalem liegt da, ist wieder im Aufbau begriffen und sie wünschen sich diesen König, der sie wieder zur Macht und Herrlichkeit führt. Und dann kommt er mit dem Esel vorbei. Fährt nicht mit dem Tesla vor. Oder keine Ahnung, was der Maybach oder was fahren unsere Reichen und Schönen. Er kommt mit dem Esel. Die Auslegungstradition der christlichen Kirche bietet drei verschiedene Möglichkeiten an, was das bedeutet, dass dieser König mit dem Esel kommt. Das erste ist, wir haben verschiedene Texte im Alten Testament, dass der Esel das Kampftier der Israeliten war. Wir haben das 1. Samuel 16, dass die Israeliten damit gekämpft haben, nur mit sehr primitiven Waffen, hatten ja noch nicht so viel Eisen, im Gegensatz zu den Philistern, die schon in der Bronzezeit waren, schon mit Eisen gearbeitet haben, haben die Israeliten eben noch mit Holzwaffen überwiegend gekämpft. Und der Esel war halt ihr Kampftier, während die anderen mit Pferde und Kampfwagen gekämpft haben. Und damals haben sie in Richter 5 gewonnen mit diesen unterlegenen Waffen gegen überlegene Gegner. Vielleicht ist es der Herrscher, der kommen wird und zeigt, dass er auch mit unterlegenen Waffen gewinnen wird gegen den überlegenen Gegner. Das könnte sein. 1. Mose 49 deutet auch darauf hin, in diese Richtung. Der Messias kommt, scheinbar unterlegen und gewinnt trotzdem. Das ist die erste Idee. Die zweite Idee ist, und die ist auch sehr interessant, warum ein Esel? Weil der Esel eine Sonderrolle in den Opfergesetzen des Alten Testamentes spielt. Wir haben im Alten Testament ganz viele Opfergesetze und es war vorgeschrieben für die Israeliten, dass sie das Erstgeborene aus jeder Herde, aus jeder Familie Gott opfern. Opfer war ja so, nicht so wie wir es vielleicht uns manchmal vorstellen oder wie ich es mir lang vorgestellt habe, dass man das Ding einfach da irgendwie verbrennt oder so, sondern Opfern hieß ja quasi Schlachten und Essen. Dann, und das, was man nicht essen konnte, wurde dann verbrannt. Überwiegend die meisten Opfer. Und deswegen durften sie das Opfer auch in Wirklichkeit nur bei den reinen Tieren ausführen, weil die konnte man ja essen, die anderen nicht. Die unreinen Tiere wurden ausgelöst mit Geld. Man hat ein Stück Geld als Ersatz gegeben für das Erstgeborene, was man opfern sollte. Und eine Ausnahme gab es und das war der Esel. Der Esel war das Einzige, was man nicht essen durfte, aber auch nicht mit Geld auslösen konnte, sondern der Esel musste mit Leben ausgelöst werden. Man musste ein fehlerloses Lamm anstelle des Esels opfern. Das haben wir 2. Mose 13, 2. Mose 34 oder 5. Mose 21. Er musste mit einem Lamm ausgelöst worden oder selber musste ihm tatsächlich das Genick gebrochen werden und man konnte ihn nicht verwerten. Und nun ist es interessant, wie Jesus kommt als das reine Opferlamm. Und er an unserer Stelle den Tod auf sich nimmt. Und deswegen bietet sich diese Idee an, dass dieser Esel oder, wie wir es ja auch in manchen Stellen haben, das Füllen einer Eselin, also das Erstgeborene, auf dem reitet Jesus am Palmsonntag dann nach Jerusalem auch ein, um sich zu identifizieren mit diesem Erstgeborenen, an dessen Stelle, man könnte sagen, anstelle von uns Eseln lässt Gott sein Leben, das wir eigentlich verdient hätten, dass es gelassen wird. Das ist die zweite Idee. Und die dritte Idee, die eigentlich hier im Text am naheliegendsten ist, aber die anderen zwei finde ich auch sehr schön, die sich hier anbieten, ist die Idee, dass ja das Reittier Esel eigentlich ein Friedenstier ist. Gekämpft hat man mit schnelleren Tieren, mit Pferden, mit Kriegswagen. Und der Esel, den hat man zum Überbringen von Botschaften, von Friedensbotschaften. Wenn jemand angeritten kam im Esel, wusste man keinen Krieg, weil es muss nicht so schnell gehen. Esel bleibt damals stehen und läuft ja nicht dahin, wo man will oder so. Ne? So, und dann gab es die Friedensbotschaft. Es war das Friedenstier. Und es war auch das Tier, mit dem man nicht angeben konnte. Ne? Es war eher so, wie soll ich jetzt sagen, es war eher so ein VW Polo. Bitte was? Ein Trabi. Ja, vielleicht, das kann auch sein. Da wäre immer den schönen Witz, gell? Meine Frau kommt ja aus der DDR, ist dort geboren. Wie viele Leute braucht man, um einen Trabi zu bauen? Zwei, einer schneidet aus, der andere klebt. Ja. Ja, also es war auf jeden Fall sowas, mit dem man nicht angeben konnte, der Esel. Und deswegen kommt dieser Messias, dieser König, demütig reitend auf einem Esel. Er kommt in Friedensbotschaft und er kommt ohne anzugeben, ohne Prunk. Während andere Herrscher mit Pferden und Streitwagen aufwarten, kommt dieser König langsam und gemächlich, könnte man sagen, auf dem Esel. Er hat alle Zeit der Welt. Und deswegen hat Jesus das auch genau so gemacht an Palmsonntag, dass er auf diesem Esel eingeritten ist, Matthäus 21. Wer ist nun dieser König, der da kommt? Die jüdischen Ausleger, stellen wir uns vor, wir denken ja mal schon von Weihnachten her, aber was denken Juden, die das lesen? Die jüdischen Ausleger, die bieten verschiedene Sachen an. Eben Esra, einer der großen Rabbiner, also Theologen in der jüdischen Historie, der hat diesen Text auf Judas Makkabäus gedeutet. Judas Makkabäus, 200, 300 Jahre vor Jesus, 200 Jahre vor Jesus ungefähr, jüdischer Freiheitskämpfer, vielleicht der bekannteste Freiheitskämpfer der Juden, von dem sie, der so eine erste große Schlacht gewonnen hat für Israel, für die Freiheit. Und andere Rabbinen und Ausleger, die versuchen verschiedene Deutungen, aber es gibt keine Einheit darüber, wer das sein soll. Überhaupt gibt es ja viele Texte im Alten Testament, die so Erlösergestalten verheißen. Manche sprechen von einem König wie hier, manche sprechen von einem Knecht Gottes, der leidend unterwegs ist. Manche sprechen von einem Gesalbten, einem Hamashiach, einem Messias. Manche sprechen von einem Spross aus dem Hause Davids. Und die jüdische Auslegungstradition, die versucht, da verschiedene Erlösergestalten rauszusortieren. Manchmal reden sie von zwei, von drei, von vier verschiedenen Erlösergestalten, die sich anbieten. Und nun kommt Jesus, tritt öffentlich auf in Matthäus 21, Vers 5 und sagt, ich bin der angekündigte König, Messias, Gottesknecht, der leiden soll. Einfach alles, alle Erlösergestalten, die die jüdische Tradition auf verschiedene Menschen sieht, vereint Jesus in sich selber. Er ist Erlöser auf allen Ebenen und in allen Stationen. Erlöser, der leidet, Erlöser, der sich hingibt, Erlöser, der sich opfert und genauso Erlöser, der regiert, der Macht hat, der Herrlichkeit hat, der am Ende die Feinde unterwerfen wird. Alles ist Jesus. Und so haben wir die verschiedenen Stationen im Neuen Testament. Jesus kommt an Weihnachten in Bethlehem, machtlos auf die Erde und die Jünger und das Volk Israel, sie merken es zumindest bis die Hälfte der Evangelien sieht man es, wie sie die Hoffnung in ihn reinlegen. Er wird sie erlösen im Sinne von den Römern befreien. Endlich Macht und Herrlichkeit, endlich dieser König. Dein König kommt zu dir, gerecht, rettend. Aber sie haben nicht verstanden, was es heißt, dass er auf dem Esel kommt. Demütig. Nicht. Denn in dieser Zeit ist, und das macht Jesus deutlich an Palmsonntag, er kommt in anderer Mission, in Friedensmission. Er ist nicht da, um die Römer zu besiegen, sondern er ist da, um die Sünde zu besiegen. Er will uns nicht retten aus der Hand der politischen Intrigen, die uns umgeben, die Regierung, die so schlimm mit uns umspielt, sondern er will uns erretten aus der Verdorbenheit unseres Herzens. Das ist der Sinn und Ziel von Weihnachten. Und natürlich, ja, das feiern wir auch im Advent. Dieser Jesus wird wiederkommen. Er wird irgendwann wiederkommen zu seiner Gemeinde und in Macht und Herrlichkeit und wird ein messianisches Großreich aufrichten, wo viele der anderen Erlösertexte sich dann dort erfüllen werden. Das hebräische Wort für gerecht, Tzedek, weist hier in diesem Bibeltext darauf hin, dass dieser Jesus, dieser König, von dem hier geschrieben wird, dass er absolut fehlerlos ist, gerechtfertigt und rechtschaffen. Und deswegen kann er sich als Retter auch anbieten. An dieser Stelle hätten aufmerksame jüdische Leser eigentlich den Link, die Übertragung zu Jesaja 53 schaffen können. Denn in Jesaja 53, wo es vom Gottesknecht heißt, da wird er ganz ähnlich beschrieben. Ich lese das mal, Jesaja 53, Vers 11. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selber aufladen. Hier verknüpft eigentlich sich was im Alten Testament, was wir im Licht des Neuen Testamentes sehen dürfen. Dieser gerechte König, ja, er ist auch der gerechte leidende Gottesknecht, der erstmal stirbt und die Sünden der Menschen sich auflegt. Und jeder von euch, der sich rumplagt mit seiner Schuld, und wohl dem von euch, jedem, der das schon gespürt hat, die Verdorbenheit des eigenen Herzens, die Schuld, die einen drückt. Schlimm ist, wenn wir durch die Welt gehen und so denken, es ist alles schon okay. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf, wo von meiner besten Freundin in der Grundschule, der Papa, der kam aus einem ganz frommen Haus, hat sich davon abgewandt und hat immer gesagt zu mir, wenn ich mal vorm Herrgott stehe, dann werde ich das mit dem schon regeln. Ja. Ja, das wird er auch müssen. Frage ist, ob es dann noch so viel Spaß macht. Wohl dem, der weiß, dass ich verloren bin vor Gott. Und dass nur seine Gerechtigkeit, er aufgrund seiner Gerechtigkeit mich retten kann und mir seine Gerechtigkeit verleiht. Und es sagt Jesaja 53 auch weiter, er aber hat die Sünden der vielen getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das ist der König Jesus, der König, der auch deine Schuld trägt. Und wenn du heute hier sitzt und du bist nicht versöhnt mit Gott, und es wird welche geben, die hier sitzen. In jeder Gemeinde gibt es Menschen, die einfach nur mitgehen, die irgendwie christlich sind, aber Jesus nicht in ihrem Herzen König sein lassen wollen. Ja klar, der kommt irgendwann und das stimmt schon alles, was da steht. Aber es hat überhaupt keine Bedeutung für dein Leben. Dieser König, siehe, schau her, dein König kommt zu dir. Zu dir will er kommen. Heute. Das ist der wichtigste Teil dieses Bibeltextes. Und Vers 10, 11 und 12 sind eigentlich nur eine Auswirkung, die wir auch relativ zügig ansprechen können, weil es einfach die Auswirkung von diesem König Jesus ist, was er in deinem Leben tun will. Es heißt hier in Vers 10, ich will die Streitwagen aus Israel, die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten, auch der Kriegsbogen wird zerstört, euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen, seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zum Ende der Erde ausstrecken. Dieser König, und das ist die Überraschung, er ist der Friedefürst, er zerbricht Kriegswaffen, Schwerter zu Pflugscharen, hieß es in der DDR am Ende. Er zerbricht die Waffen, ja, aber interessanterweise nicht die der Feinde, sondern die eigenen in Israel. Die macht er kaputt. Es ist nicht mehr notwendig, sich zu verteidigen. Israel wird sein Super Mossad und seine Superlufthoheit und so alles nicht mehr brauchen. Gott wird alles zerstören, bevor er Frieden schafft. Solange sie sich noch auf ihre militärische Stärke berufen, sind sie nicht bereit für den Friedenskönig. Und so beschreibt der Prophet das eben hier, dass er all diese Streitwagen ausrotten wird. Und hier ist er. Pass pro toto, Ephraim gilt für das Nordreich, Jerusalem in diesem Vers gilt für das Südreich, die ja getrennt waren in Israel und die der Zachariah dann sagt, die werden wieder zusammen zu einer Einheit sein. Israel wird wieder eine Einheit sein. Und er zieht sogar dieses Friedensangebot Gottes universal hoch. Er skaliert es auf die ganze Erde. Er sagt, es wird von Meer zu Meer. Bis an die Enden der Erde wird dieses Friedensreich sein. So wird der Messias Frieden schaffen. So wird dieser König Frieden schaffen. Seine Herrschaft wird über die ganze Erde ausgebreitet werden. Und er wird den Völkern Frieden verkündigen. Oder man könnte auch übersetzen, er wird den Völkern Frieden gebieten. Könnte man aus dem Hebräischen übersetzen. Wenn Gott König sein wird, seine Königsherrschaft durch Jesus Christus, seinen Sohn, im Friedensreich Gottes ausüben wird, dann wird er den Völkern Frieden gebieten. Es wird kein Volk mehr geben, das Krieg führt gegen das andere. Alles wird Frieden sein. Und bis dahin leben wir in dieser Welt mit allem Kaputten. Diese Welt, wo sein auserwähltes Volk sich auf militärische Stärke beruft. Wo wir uns als Herzensbraut Gottes auch auf alles Mögliche, mit allem Möglichen beschäftigen, mit allem Möglichen uns umgeben. Da kommt Gott und sagt, hey, schau mal her. Ich bin dein König. Ich komme zu dir. Ich will in deinem Herzen Frieden schaffen. Und das ist Hoffnung, dass dieser Friede sich in Israel auswirken wird und über die ganze Welt und alle Menschen umfassen wird. Das ist diese Hoffnung dieses Bibeltextes, wie Gott es hochzieht. Frieden gebieten. Und das Schöne ist, du darfst es heute schon persönlich für dich in Anspruch nehmen. Das ist das, was wir als Christen das Vorrecht haben. Das Friedensreich, diese Ankündigung des Friedens ist nicht irgendwie nur irgendwann, sondern es ragt schon aus der Ewigkeit ins Diesseits hinein und kann uns jetzt in den Momenten des Unfriedens Friedens bescheren. Ihr wisst es ja wahrscheinlich, Weihnachten ist die Zeit, wo die Selbstmordrate in Deutschland am höchsten ist, wo der Streit in den Familien am häufigsten vorkommt. Da kann man sich nicht aus dem Weg gehen, ansonsten kann man sich so schön aus dem Weg gehen. Dann hocken alle aufeinander und dann kommt alles hoch. Und wenn es bei dir so ist, dann darfst du dieses Friedensangebot des Königs Jesus jetzt schon annehmen. Herr, schaff Frieden in meinem Herzen, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserem Land. Gott kann das. Warum macht er das alles? Warum kümmert sich Gott um dieses Volk, das ihn so oft verstoßen hat, das ihm x-mal weggelaufen ist, dass er an manchen Stellen den Propheten als Hure bezeichnet, weil es mit allen möglichen Männern ins Bett geht, nur nicht mit ihm. Warum kümmert sich Gott um dieses Volk? Das beschreibt er in Vers 11. Weil ich einen Bund mit euch geschlossen habe, der mit Blut besiegelt ist, befreie ich eure Gefangenen aus der wasserlosen Zisterne. Das ist so cool. Dieser Vers. Gott hat einen Bund geschlossen mit Israel. Zunächst mal, darum geht es ja im ursprünglichen Text. Aber nicht nur für Israel ist es die Hoffnung, wo Gott sagt, dieser Bund ist unbereubar, den ich mit Blut geschlossen habe. Ja, bei Abraham schon durch die Beschneidung der Vorhaut und dann am Sinai wird auch der Bund am Sinai mit Blut begossen, sondern es ist ja, Gott zieht es ja noch weiter. Durch Jesus nimmt er uns hinein in den neuen Bund. Das ist der neue Bund in meinem Blut, welches ich für euch vergossen habe. Das feiern wir im Abendmahl. Wir sind hineingenommen in dieses Bundesgeschehen Gottes. Gott verbündet sich mit Israel, Gott verbündet sich aber auch mit dir, wenn du Christ bist, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Dann ist dieser Bund der Grund, warum Gott dich nicht fallen lässt. Es ist nicht der Grund, dass du so super treu bist, dass du so ein Superchrist bist, dass du alles richtig machst oder dich super anstrengst. Das ist völlig egal für Gott. Genauso wie Israel es nie hingekriegt hat, länger als eine einzige Dekade oder so, Gott treu zu sein. Dauernd sind sie abgefallen, auch wir. Wenn wir untreu sind, so ist er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Der Bund ist der Grund, warum Gott an dir festhält. Und der Bund ist der Grund, warum Gott dich auch nicht in der Grube lassen wird. Die Grube, die wasserlos ist, oder die Zisterne, die wasserlos ist, das ist ja, sag ich mal, das Behelfsgefängnis gewesen in Israel damals. Also wenn man kein Gefängnis hatte, dann hat man eben eine wasserlose Zisterne, einen Brunnen genommen, da hat man die reingeschmissen, denn dann kommt keiner raus. Das ist tief, da kann man nicht hochklettern, da bleibt man für ewig drin. Und niemand kommt aus dieser Grube raus, ohne fremde Hilfe, ohne dass jemand ein Seil runterlässt und dich rauszieht. Und Gott kündigt das an. Durch seinen Bund oder wegen seines Bundes, der mit Blut besiegelt ist, zieht er eure Gefangenen, zieht er dich raus. Hoffnungslose Situationen, hoffnungslose Momente als Volk Israel, vielleicht auch manchmal gefühlt für uns als Volk, was mal irgendwie christlich unterwegs war, aber vor allem auch du persönlich in deiner Situation, in der du gerade drin steckst, wo du dich gefangen fühlst, eingeengt fühlst und du kommst nicht raus, du hast es x-mal probiert, an diesen Wänden hochzukrabbeln, du bist Gefangener der Kaputtheit dieser Welt, du bist Gefangener deiner Sünden, du bist Gefangener der zerstörten, leidenden, schmerzvollen Beziehungen, in denen du drin steckst. Gott zieht dich raus. Er will dir Hoffnung geben. Du bist Gefangener der Hoffnung. Gott will vorbeikommen, dir das Seil zuwerfen und dich rausziehen. Sein Bund ist der Grund dafür, nicht weil du dich so super angestrengt hast. Das darf Israel in der damaligen Situation Hoffnung machen, das darf dir Hoffnung machen, dass Gott dich nicht vergessen hat in deiner Lage, sondern dass durch das Blut seines Bundes er auch Befreiung für dich schaffen wird. Und dann gipfelt es in Vers 12 oder endet in Vers 12 hier dieser Abschnitt mit so einem Hoffnungswort. Komm doch zurück. Komm zurück in die befestigte Stadt, ihr Gefangenen, denn noch besteht Hoffnung. Heute verheiße ich, dass ich euch doppelten Ersatz geben werde. Das ist so schön, dass Israel, das zerstreut war. Stellt euch das vor, dass die Stadt, die gerade am Aufbau ist, erst wieder alle rennen irgendwo rum, verstecken sich in den Felsen irgendwo, haben Angst. Und der Prophet lädt sie ein, jetzt kommt wieder zurück. Wir bauen die Stadt auf. Kommt wieder rein, hier seid ihr sicher. Ja, man, Jerusalem war relativ sicher. Und bis dann wieder einer kam, der sie kaputt gemacht hat, dann war es nicht mehr sicher. Aber das Bild, was hier eigentlich drin versteckt ist, ist ja die Hoffnung, dass Gott diese Sicherheit garantiert wird. Ich werde euch doppelten Ersatz geben. Und im Neuen Testament ist es sogar noch schöner ausgedrückt, wo Paulus das vor allem in den Briefen ausdrückt, was der neue Bund ausmacht in unserer Beziehung zu Gott. Er bezeichnet nämlich die Christen total oft als ihr Heiligen und Geliebten, also ihr Auserwählten und Geliebten in Christus. In Christus ist unser Schutzwall. In Christus sind wir geborgen. Dort ist die Stadt. Wir flüchten zu Christus hinein. Er umgibt uns mit seinem Schutz. Das ist das geistliche Bild, was hier drin versteckt. Für Israel war das damals Jerusalem. Kommt zurück nach Jerusalem. Gott wird eben dafür sorgen, dass ihr dort sicher seid. Und nicht nur gibt uns Gott eine Hoffnung und Zukunft, dass wir sicher sein dürfen, sondern er ersetzt auch, was kaputt gegangen ist in deinem Leben. Oder jeder von euch hat das schon erlebt, zumindest wenn ihr schon ein bisschen länger unterwegs seid im Leben, dass Schmerz und Leid über euch gekommen sind, dass Sachen zerbrochen sind, Beziehungen zerbrochen sind. Deine Ehe ist vielleicht kaputt gegangen. Die Beziehung zu deinen Kindern ist kaputt gegangen. Vielleicht hast du Insolvenz erlebt und alles ist wirtschaftlich da nieder und du bist in Armut momentan. Was auch immer. Keiner kommt ohne Schmerz durchs Leben. Ohne Verlust, ohne Leiden. Und Gott verspricht dir, ich werde alles doppelt ersetzen. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, das Hiob-Buch, da wird es beschrieben. Hiob verliert alles. Und am Ende wird es ihm doppelt ersetzt. So ist Gott. Er sagt nicht nur, Kopf hoch, wird schon wieder, sondern er sagt, ich garantiere deine Sicherheit und ich garantiere, dass dir alles doppelt ersetzt wird. So ist Gott. Dieser Bibeltext hat den Israeliten damals Trost zufließen lassen. Gott wird wiederherstellen. Gottes Herz schlägt für dich. Damit komme ich zum Schluss. Das, was hier geschieht, Zacharja 9, dein König kommt zu dir, das wissen wir als Christen, dass sich das an Weihnachten erfüllt hat. Als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, auf dem Eselsfüllen, hat er es prophetisch klar gemacht und die Leute damals haben es verstanden, als sie Hosianna, Hosianna, gelobt sei, da kommt im Namen des Herrn gerufen haben, die haben es verstanden, dein König kommt zu dir. Aber Advent, und heute haben wir den vierten davon, hat so eine prophetische Hoffnung drin, die auch hier in diesem Text vorkommt, nämlich, dass dieser König, der als leidender König kam, um zu sterben für die Sünde, um das Problem mit Gott in den Griff zu kriegen, dass das nicht das Ende ist, sondern dass dieser König noch einmal wiederkommen wird und dass er dann das letzte Kapitel der Menschheit aufschlagen wird, dass dann endlich Frieden zwischen den Völkern geschaffen wird, dass dann auch Israel zu seiner Ruhe kommt, dass dann diese Absonderung Israels, wir bleiben nur für uns und die anderen gehen uns nichts an, aufhört, dass endlich sie durchmischt werden mit den Völkern und wir alle hineingenommen sind zusammen in eine wunderbare Erlösung und Hoffnung im Friedensreich Gottes zum Heil aller Völker. Das erwarten wir. Was nimmst du mit heute aus dieser Predigt oder aus diesem Bibeltext vielmehr? Vier kurze Statements. Wenn Jesus so ein demütiger König ist, so ein Friedenskönig, dann eifer ihm nach. Dann lass doch diesen Frieden auch in deinem Herzen sich ausleben. Der König ist ein Herrscher. Er regiert mit Liebe. Wie möchtest du das in deinem Alltag leben, wenn du diesem König gehörst? Wie sieht es aus am Heiligabend beim Essen? Ich sage jetzt mal übertragen, wer kriegt das größte Stück vom Braten? Wen geht's am besten? Wer ist der Wichtigste? All das wird direkt von diesem Text her beeinflusst, wenn du es ernst nimmst, was hier steht. Das Zweite, der Friede. Jesus kommt als Friedensbote auf dem Esel, demütig, friedevoll. Vielleicht gibt es in deinem Leben Bereiche, die nach Frieden schreien. Vielleicht musst du grundsätzlich Frieden bekommen mit Gott. Dann geh auf die Knie, mach Frieden mit Gott. Er hat schon längst Frieden mit dir gemacht. Aber vielleicht gibt es auch bei dir Bereiche, obwohl du Christ bist, gibt es Bereiche, die voller Streit sind, voller Schmerz. Dann darfst du den Friedenskönig in diesen Bereich einladen. Er hat sein Leben für dich gegeben, um Frieden zu schaffen. Lass den Frieden Gottes hinein in den Streit. Das Dritte, ergreif die Freiheit. Wenn du in so einer Grube steckst, in so einem Brunnen, aus dem du nicht rauskommst, wenn du Gefangener bist, deiner selbst, deiner Sünde, deiner Umstände, dann fang nicht an, dagegen zu kämpfen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Du musst den Blick nach oben wenden. Dort ist Freiheit. Von daher wird dir das Seil zugeworfen, das dich rauszieht aus der Grube. Kämpf nicht auf deiner Ebene gegen die Umstände und Menschen. Und dann das Vierte, erwarte Wiederherstellung. So wie Gott es dir verspricht, dass du Gefangener der Hoffnung bist, dass du Hoffnung hast, darfst du das in Anspruch nehmen. Gott wird jeden Schmerz, jede Zerbrochenheit deines Lebens verwandeln und wird dir doppelt wiedergeben und ersetzen, was du verloren hast. Er ist treu. Der ist treu, der euch berufen hat. Er wird es auch tun. Amen. Ich bete. Jesus, und so danken wir dir, dass du dieser treue Friedenskönig bist, Herr. Dass wir in diesem Bibeltext Sacharja 9 das so schmecken dürfen, Herr, wie du Frieden schaffst. Du kommst als König ganz anders, als wir es erwartet hätten oder als es das Volk Israel damals auch sich gewünscht hätte und vielleicht auch, als wir uns manchmal wünschen würden, hier und jetzt, dass du mal reinschlagen würdest und denen da oben mal zeigen würdest, dies oder jenes. Nein, Herr. Du kommst zuerst in unser Herz, willst dort König sein, willst in unserem Herz deinen Thron aufrichten, unser Leben durchdringen, uns aus der Gefangenschaft befreien, uns in den Frieden hineinführen, sodass wir Friedensbringer sein können, Botschafter der Hoffnung in dieser dunklen Welt. Herr, mach uns zu Botschafter dieser Hoffnung. Lass nicht zu, dass irgendjemand hier rausgeht, Herr Jesus, und nicht in deinen Frieden hineingekommen ist. Amen.
Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emmanuel-grauer.de. Bleib behütet.